Meine Damen und Herren, wir stehen mitten bei den Überlegungen zum Gottesbild und gesprochen vom Bilderverbot und der Theologia Negativa, von der Frage der Unerkennbarkeit Gottes oder wie man besser sagen müsste, der göttlichen Unerkennbarkeit, und haben dann über Erscheinung gesprochen und über den Glauben. Glaube, das hier in unserem philosophischen Verständnis heißt, die Gesamtdeutung von vorliegenden Fakten. Wir haben gesagt, Fakten werden immer als etwas wahrgenommen und gelesen, und da hinein gehörte das. Ich hatte diesen Text von John Henry Newman zitiert, wo er sagt, wenn ich in einen Spiegel blickte und darin mein Gesicht nicht sähe, so hätte ich ungefähr dasselbe Gefühl, das mich jetzt überkommt, wenn ich die lebendige, geschäftige Welt betrachte und das Spiegelbild ihres Schöpfers nicht in ihr finde. Wäre es nicht diese Stimme, die so deutlich in meinem Gewissen und in meinem Herzen spricht, ich würde bei der Betrachtung der Welt zum Atheisten, Pantheisten oder Polytheisten. Wobei ja dann nochmal Heidegger sagt, dass diese Stimme des Gewissens immer im Modus des Schweigens spricht. Spricht ja eigentlich nicht, sondern man wird schweigend mit sich konfrontiert, angesichts von, aber im Licht des Göttlichen oder des Heiligen, wo das begegnet, dass das auftaucht, das Schweigen redet, denn auch wo wir eben nicht menschlich sind, so sollen wir es eigentlich sein. Und daher diese, ich finde, sehr hilfreiche Gedanke von Schelling, dass er sagt, das Gewissen ist der einzig offene Punkt für den Himmel in uns. Dass das eigentlich dieser Ort der Gotteserfahrung ist, was sich dann zugleich auch nochmal mit der Bibel trifft. Dass dort eben gesagt wird, wir müssen niemanden in den Himmel hinaufschicken oder übers Meer, um das Wort zu haben, sondern es ist ganz nah bei uns und wir können es halten. Und das wäre dieses. Also dass genau das hier auftaucht als die eigentliche, meine ich, Gotteserfahrung, die dort gegeben ist. Thomas, der also sagt, wir wissen von Gott nur, was er nicht ist, aber trotzdem sagt er ja auch schon, dass dieses geringe Wissen, das wir dort haben, genügt, um die Liebe zu Gott zu entzünden, sodass das Sichtbare über sich hinweg die Sehnsucht in das bildlose Licht bedeutet. Bei Thomas heißt das so, wo die Erkenntnis aufhört, nämlich bei dem selbst, was durch ein anderes erkannt wird, da kann sofort die Liebe beginnen. Also ich erkenne Gott als dieses Wovon her meines Gutseinsollens oder als den letzten Grund der Erscheinungen. Aber dann sagt er, da ist dann das Erkennen zu Ende, aber da kann die Liebe anfangen. Und hier nicht bloß als Verlangende, meine ich, sondern ursprünglicher ist, meine ich ja, die Liebe Empfängnis und Antwort. Es ist nicht in erster Linie Begehren, sondern sie ist erstmal eine Begegnung, die hier gegeben wird. Mit Hans-Urs von Balthasar gesagt, die Liebe ist kein Jenseits der Wahrheit, sie ist das in der Wahrheit, was ihr über alle Enthüllung hinaus ein immer neues Geheimnis sichert. Sie ist das ewige Mehr, als man schon weiß. Also das ist ja dieses Merkwürdige beim Wissen, dass ich beim Wissen zugleich immer schon nochmal dieses Mehr, als was ich weiß, entdecke, ohne dass es, sagt er, weder ein Wissen noch ein Wissbares geben würde. Also ich weiß was Konkretes und weiß zugleich, dass es nochmal mehr dahinter steckt. Das ist merkwürdig, dass wir das sehen können. Genau wie es ja merkwürdig ist, wie können wir ein Zeichen als Zeichen sehen? Das kapieren ja schon Tiere. Das ist ja schon allerhand, nicht? Dass ich nicht etwas als es selbst nehme, sondern als Verweis auf. Dass ich also, wenn ein Finger zeigt, nicht auf den Finger gucke, sondern da, wo der hin zeigt. Das ist doch schon wirklich eine tolle Sache, dass wir das kapieren. Dass es also möglich ist. Und so also hier jetzt zu sagen, diese Unerschöpflichkeit, dass wenn ich hier etwas erkenne, ich zugleich sehe, dass mein Erkennen unangemessen an das Erkannte ist. Dass das Erkannte weiterreicht. Also habe ich ja da was erkannt. Ich bleibe ja nicht bei dem kleben, was ich sehe, sondern ich sehe ja, dass ich weniger erkenne, als eigentlich zu erkennen wäre. Ich habe das ja mal so ausgedrückt, die Grenze unseres Erkennens können wir von außen wahrnehmen. Deswegen ja eben diese fehlerhafte Übersetzung, die einem immer wieder begegnet, dieser Gottesdefinition bei Anselm, dass Anselm gesagt hätte, Gott ist das höchst Denkbare. Nein, er hat gesagt, das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Das ist nicht dasselbe wie das höchst Denkbare. Und das Höchstdenkbare denke ich von innen und dann ist Schluss. Aber hier denke ich gewissermaßen von außen auf meine Grenze. Es bleibt eine Grenze, ich komme nicht drüber raus, aber ich gucke sie von außen an. Und das ist ja auch so eine merkwürdige Geschichte. Und sowas gehört hier hin, dass ich also etwas erkenne und erkenne, dass ich es nicht ganz erkenne. Das kann man noch erkennen. Und drum sagt dann Balthasar, dass gerade das Wissen der Liebe, so wunderlich das klingt, einsam macht. Weil es eben genau nochmal diese Unerkennbarkeit des Erkannten sichtbar macht. Und dieses Erscheinen der Wahrheit von etwas, das, meine ich, sollte man Schönheit nennen. Thomas hat ja so eine etwas hausbackende Definition für die Schönheit. Er sagt, schön ist das, was im Anschauen gefällt. Pulchra sunt qua visa placent. Das, was im Anschauen gefällt. Aber sein Lehrer Albert hat gesagt, das Schöne ist der Splendor veri, der Aufglanz des Wahren. Und das finde ich besser. Und da kann man sich schon fragen, woher diese unausrottbare Meinung kommt, dass das Schöne zu schön sei, um wahr zu sein. Als ob die nackte Wahrheit hässlich wäre. Das ist das gerade Gegenteil, dass gerade Schönheit der Aufglanz der Wahrheit ist. Dass das eigentlich gemeint ist. Und diese Verabschiedung der Schönheit durch die Kunst ist natürlich ein eigener Punkt, den dann auch Balthasar sehr bekümmert hat, wo er sagt, Schönheit, die auch von der Religion nicht mehr geliebt und gehegt wird und die doch, wenn man sie wie eine Maske von dem Antlitz wegnimmt, darunter Züge freilegt, die für den Menschen undeutbar zu werden drohen. Zur Schönheit braucht man, sagt er, genauso viel Mut in Entscheidungskraft wie zur Wahrheit und zur Gutheit. Es braucht Mut, um zur Schönheit zu stehen. Bis dorthin, habe ich da noch einen Satz von ihm zitiert, wer beim Namen der Schönheit die Lippen schürzt, als sei sie das Zierstück einer bürgerlichen Vergangenheit, von dem kann man sicher sein, dass er heimlich oder offen zugestanden schon nicht mehr beten und bald nicht mehr lieben kann. Auch das schreibt er in seinem Werk Herrlichkeit. Das also mit dazu gehört, sich beschenken zu lassen von der Schönheit. Steckt ja eben Schönheit, Grazia, da steckt auch das Gratis drin, alles das gehört hinein in diese Wortfamilie, wenn man das aufnimmt. Dieser Reichtum, der hier gegeben ist und der ja besonders dann in den Bildern eben erscheint. Und das macht aber auf der anderen Seite, worauf Balthasar schon hinweist, jetzt das Problem aus, dass von dort her die Bilder so einen Zauber haben, der zu bannen vermag. Und dann bleibt man in der Schönheit des Bildes stecken und geht ihnen nicht auf den Grund. Weil das in sich eine tiefe Füllung, das ist das Problem bei der Erscheinung. Nicht? Je gefüllter eine Erscheinung ist, desto eher sagt man, bleibe ich doch gleich bei der Erscheinung. Wie gesagt, der eigentliche Feind des Gipfels ist nicht die Pfütze, sondern der Vorgipfel. Wenn man den schon mal erklettert hat und sagt, jetzt reicht es eigentlich, warum noch weiter? Nicht? Das ist das Problem. Also der eigentliche Problem auf dem Weg zu Gott sind die Götter. Und zwar, je größer sie sind. Und sagt, warum muss man da eigentlich noch weiterlaufen? Das reicht ja jetzt eigentlich schon. Da hat man sich schon angestrengt und ist mühsam genug. Warum jetzt eigentlich noch mal weitergehen? Dass das hier hingehört. Das ist das Problem bei den Bildern und das steckt wohl auch hinter dem Bilderverbot auch nochmal mit. Dass man also bei Bildern zugleich nochmal Abschied nehmen muss. Also dass ein Bild nicht einfach... Augustinus hat so gesagt, ich darf genießen nur Gott und alles andere muss ich gebrauchen. Das ist etwas zu scharf zugespitzt, aber es berührt was. Dass man eben nicht beim Weg bleiben soll, sondern die Wegstation verabschieden muss, um zum Ziel zu kommen. Und das wird eben umso schwieriger, je mehr schon in den Wegstationen was drin ist. Ich meine, dass hier ein Grundbegriff, der hier hingehört, Präsenz ist. Gegenwart. Wahrheit geht auf, sie erscheint, sie wird ansichtig. finde ich schön, das Wort ansichtig, weil es eine Doppelrichtung hat. Nicht ansichtig, es schaut mich an und man kann es anschauen. Es geht nach beiden Seiten. Wir schauen Bilder an, aber sie schauen auch uns an. Dass das hier nochmal drin steckt, man wird getroffen von einem Blick, das hier hineingehört. Und deswegen verlangt Gegenwart Gegenwart. Also wirklich ist für uns nur etwas gegenwärtig, wenn wir gegenwärtig sind. Wenn wir da sind, wie man so sagt, wenn wir gesammelt sind, wenn wir darauf eingehen. Und das scheint ja so also die deutsche Gefahr zu sein, statt da auf irgendwas einzugehen, lieber weiter zu suchen. Wir hatten das bei Lessing, nicht, der eben sagt, ich will, wenn ich die Wahl habe zwischen der Wahrheit und der Wahl, sie ewig zu suchen und mich ewig zu irren, wähle ich demütig das Zweite. Die Frage ist, was daran demütig ist. Also, dass man sich immer nicht zu suchen hätte, sondern sich immer mehr aufzutun hätte. Das wäre das, was eigentlich dorthin gehört. Da gibt es das Wort Eindringlichkeit dafür. Aber vielleicht ist das Wort auch nicht so glücklich, weil eindringlich, wenn man das im Wortsinn nimmt, kann man es leicht mit zudringlich verwechseln. Aber man kann Schönheit eigentlich immer nur aus Abstand sehen. Da kann man nicht drauf eindringen. Und deswegen finde ich auch diesen Gedanken von Balthasar so wichtig, dass wir eigentlich das Erste beim Erkennenden sein müsste, ein Erschrecken, sagt er, über die wehrlose Nacktheit der Dinge. Dieses Erschrecken, das uns von Adam und Eva berichtete. Die entdecken, dass sie nackt sind und dann bekleiden sie sich mit den Feigenblättern. Also, dass sich die Dinge uns aussetzen. Gegenbegriff haben sie zum Beispiel im Schluss von Racines Phaedra, wo die Phaedra sagt, die da eben sich verliebt hat in ihren Stiefsohn, und der kommt ja dann zu Tode, der Ippolit, wo sie sagt, dass ich doch tot wäre und die Welt, weil mein Blick sie nicht mehr befleckt, würde endlich rein. Simone Weil zitiert das für sich selbst nochmal, schreibt das in ihre Tagebücher rein. Sie sagt, sie will eigentlich die Dinge nicht anschauen, weil sie dann befleckt werden, dass das hingehört. Also dieses Erschrecken über das Ausgesetztsein der Dinge uns gegenüber. Dass man die Dinge so einfach so benennen kann oder so etwas. Das würde auch mit hingehören. Wie geht das so ähnlich, wenn man eben so vor einem frischen Schnee steht und sich überlegt, soll man da jetzt wirklich durchfahren oder so? Und dann ist er nicht mehr heil oder so. Dass das also auch hingehört, einfach beim Schauen. Was hat das damals einen Aufstand gegeben, als Johannes Paul II. So bei der Auslegung seiner Mittwochsgespräche da aus der Bergpredigt da ausgelegt hat, wer eine Frau begehrend anschaut, nicht? Der hat schon Ehebruch getrieben oder so. Da gab es also einen wilden Aufschrei, wo man sagt, warum, man darf da also begehrend gucken, nicht? Weil die gar nicht begriffen, was da nochmal hingehörte oder so. Dabei ist der Johannes Paul II. Alles andere als ein prüder Mensch gewesen. Also diese Art dieses Blicks auf etwas und wie man blickt, dass das mit hineingehört. Also dieses ungeschützt der eigenen Selbstsucht ausgesetzt zu sein. Das wäre der Punkt, der hier hingehörte. Andererseits zeigt ja, meine ich, gerade in solcher Enthüllung ja auch nochmal sich eine Verhülltheit des Enthüllten, dass man da auch nicht rankommt. Das meine ich, was in dem Wort unzugänglich drin steckt oder unnahbar. Unnahbarkeit kann man ja nur in der Nähe merken, denn in der Ferne kann man die nicht unterscheiden von der Entferntheit. Erst wenn man nahe kommt, merkt man, was Unnahbarkeit heißt. Das ist umso ferner rückt, je näher man kommt. Das gilt also in der religiösen Erfahrung wie auch in der zwischenmenschlichen, dass das also schon auftauchen kann. Und das führt dann, meine ich, gerade zu dieser Wut eines vergewaltigenden oder zerstörenden Zugriffs. Deswegen sind ja gerade, also hat man immer wieder festgestellt, zum Beispiel Bilder von Raphael so gefährdet, dass da die Leute, die mit dem Schirm kaputt machen oder so wollen. das vor Jahren, hier war ja in der Pinakothek, als sie dort den Rubens'schen Höllensturz hat, einer so Säure drauf gegossen. Also einfach so diese Wut, dass man an diese Dinge nicht herankommt und dass man sie deswegen dann wenigstens kaputt machen kann, weil sie sich sonst entziehen. Das gehört auch mit zur Gefährdung der Schönheit, dass sie Aggressionen weckt. Und andererseits wird ja gerade in dieser Verhülltheit auf der anderen Seite, sagt Balthasar, das Innen sichtbarer als im Versuch, das zu durchbrechen, so wie die Seele im Leib, die ihm das einzig Unsichtbare in ihm ist, in der Haltung, in der Gestik, im Auge, wo man sie ja sehen kann. Also gerade in der Verhülltheit wird das nochmal sichtbar, diese merkwürdige Sache. Und diese Unzugänglichkeit, die nährt dann auch nochmal, also wie sie einerseits Aggression wecken kann, nährt sie die Liebe, dass das hier gegeben ist. Wo der Anblick mehr zeigt als jede Sezierung, sagt er. Man muss mich beim Anblick beschränken, dass es hier eigentlich auftaucht. Und das ist auf der einen Seite also der Verhüllungswille, der da ist. Und auf der anderen Seite der Wunsch nach Enthüllung. Und jetzt sagt er, dieser Wunsch nach Enthüllung, der zielt eigentlich auf die Selbsterhüllung, Selbstenthüllung, auf das nicht auf Selbsterkenntnis, sondern auf Bekenntnis. Ich finde, das ist auch nochmal gut beobachtet für die menschlichen Beziehungen. Also es gibt natürlich diese Form der Selbsterkenntnissuche, narzisstisch das Du als Spiegel benutzend. Deswegen ist ja die Spiegelmetapher heute so allgegenwärtig überall. Aber es gibt eben diese Form, sagt er, dieser eigentliche Punkt, dass man, sagt er, in der Liebe ist so, der eine will alles von sich sagen, der andere will es nicht dazu kommen lassen und beide aus Liebe. Das meine ich, wäre auch nochmal durch zu meditieren, wiederum zwischen Menschen wie auch zwischen Subjekt und Objekt, in einer gewissen Weise in der Kunst. Also es geht nicht um die Enthüllung des anderen, sondern es geht um das sich selbst enthüllen für jemand und dass genau das nochmal an solchen Punkten dann verweigert wird. Und er sagt extra, im Idealfall bei beiden aus Liebe, dass es aus schlechteren Motiven passieren kann, ist klar, dass man sich einfach nur ausgießen will oder der andere will sich dann nicht darauf einlassen, weil es dann ja auch Verpflichtungen mit sich bringt, sondern nein, es gibt diese Form, wo das von beiden Seiten eher richtig wäre. Dass der eine alles von sich sagen will und der andere es nicht dazu kommen lassen will. Und dann könnte man noch einen Schritt weitergehen und sagen, jenseits von diesem Streit und Widerstreit um Enthüllung und Verhüllung geht es dann nochmal eigentlich ums Vertrauen schenken. Und hier setzt man dem eigenen Erkennen der Wahrheit Grenze, um es nur geschenkt zu bekommen. Er schreibt so, man muss nicht alles sehen, Entscheidendes will man lieber hören. Das ist ja der wichtige Unterschied mit Sehen und Hören, weswegen ja auch die Konsequenzen psychisch so unterschiedlich sind zwischen Blindheit und Taubheit, weil das Ohr dieses Organ des Entgegennehmens ist, des Empfangens. Und dass es eben da Formen gibt, wo Balthasar also formuliert und sagt, wie gesagt, das gilt auf allen Ebenen, im Umgang mit der Kunst, in der religiösen, wie in der erotischen Dimension, man muss nicht alles sehen, Entscheidendes möchte der Liebende hören. Theologisch denkt man natürlich gleich daran, dass der Glaube vom Hören kommt. Und das so, nicht? Dass es nochmal so eine Dimension hineingehört. Das ist also nicht dieses optische Gegenüberstehen, sondern das andere hinein. Und dann sind wir wieder bei einem klassischen Begriff, nämlich bei der Partizipatio. Wörtlich heißt das ja Teilnahme. Ich nehme es an mich, nicht? Aber an sich ist gemeint Teilgabe und Teilnahme. Der Austausch ist gemeint. Teilhabe ist auch zu statisch, nicht? Teilhabe heißt, ich hab's. Aber Partizipatio heißt, ich nehme es, aber ich nehme es nicht, sondern ich empfange es, indem es mir gegeben wird. Das wird dann schöner in dem Wort, was wir bei uns auch haben, Anteilnahme. Nicht? Das heißt was anderes als Teilnahme. Da ist das Emotionale auch mit drin. dass es also hier um die Anteilnahme geht in diesem Gemeinsamkeitsraum von Erkennen. Buber hat das das Zwischen genannt. Was natürlich auch nicht so ein glückliches Wort ist, weil Zwischen ja nur zwischen denen ist, während er an sich mit dem Wort etwas meint, worin die beiden sind. Es geht ja nicht bloß um das Zwischen, sondern es geht um den Raum, in dem man ist mit jemand. Es ist also gar nicht so einfach, das dann richtig auszudrücken, deswegen stottere ich hier so rum. Also gemeint ist also genau dieses Gegenüber, das aber sich nochmal verdankt dieser Wirklichkeit, die dazugehört. Und das kann man dann Wahrheitsereignis nennen oder so. Das Ich und erschließt sich dem Du, das Du sich dem Ich, aber beiden wird noch gegeben, dass sie sich erschließen können. Der gemeinsame Logos ist nicht einfach der Ihre. Und dann meine ich, hätte ich erst das Wahrheitsereignis. Also A zeigt sich dem B, B zeigt sich dem A, aber dass sie das überhaupt können, das wird ihnen nochmal geschenkt und da zeigt sich dann nochmal dieses Gewähren, ja, das es gibt, des Geschicks, des Schicksals und deswegen sind die beiden nicht nur einander dankbar, sondern nochmal gemeinsam diesem Woher dieses Ereignisses. Also nicht bloß Subjekt und Objekt sind geschaffen, sondern auch die gemeinsame Wahrheit. Und dann wäre Wahrheitsgeschehen nochmal radikaler ein Freiheitsereignis. Und nicht erst im kategorischen Imperativ, also dem Anspruch der Wahrheit die Ehre zu geben, sondern zuerst kriegt man es geschenkt. Also das ist ganz wichtig, vor der Aufgabe steht die Gabe. Wir sind zu rasch, vor allem bei mir klingt das immer wieder so, dass ich immer gleich schon beim Kant bin und da bin ich schon wieder preußisch beim Sollen, nicht? Beim Imperativ, während vor aller Aufgabe ist erstmal, dass es überhaupt was gibt. Dass es gibt, ist dann schon wieder eine Aufgabe, das ist ja wahr, nicht? Aber erstmal gibt es. Das ist wichtig, wenn man eine Philosophie der Kindheit macht zum Beispiel, nicht? Dass es erstmal da ist, das ist da und hat erstmal nichts zu tun. Das ist wirklich das Erste. Das heißt, die Freiheit zeigt sich als freigebig, freigebend. Und darum kommt, meine ich, den Geschöpfen ihr Bildsein nicht so nochmal dazu, sondern sie sind mehr als sie selbst, sind sie Bild. Ich kann sagen, also was bin ich eigentlich? Bin ich eigentlich erstmal ich und dann bin ich nochmal Bild von? Oder ist es nicht so, dass ich erst einmal Bild bin und von dort her ich selbst? Das Seiende zeigt das Sein, wird gesagt, und ist nur dadurch. So wie ein Geschenk nicht erst ein Gegenstand ist und dann auch, so habe ich hier geschrieben, noch ein Zuwendungssignaltransporter. Nicht? Das ist es ja nicht, sondern das Geschenk ist immer ein Geschenk und nicht zuerst ein Gegenstand. Natürlich ist es oft erst ein Gegenstand, wenn man ihn kauft oder macht oder so, aber jetzt im eigentlichen Vollzug ist es nicht zuerst ein Gegenstand, der hinterher auch noch geschenkt wird, sondern als Geschenk ist er erstmal Geschenk. Und das andere sekundär. Und in dem Sinn will ich sagen, sind wir zuerst Bild und dann wir selbst. Erstmal sind wir Erscheinung. Jetzt die Frage, was für eine Art, nicht? Der Osten sagt Maya. Die Hirnforscher sagen, unser Ich ist eine Illusion. Hier ist von Realsymbol die Rede, wie das Karl Rahner immer genannt hat. Also es ist wirklich, aber es ist ein Realsymbol. Nicht zuerst real und dann Symbol, sondern Symbol und als Symbol real. Ich betone das so, weil ich glaube, wir alle sind, für mich hängt das mit der Erbsünde zusammen, so eben gebaut und eingestellt, dass wir als Muster der Realität und Wirklichkeit sowas hier nehmen. Und das ist nicht das Wirklichste, Stein und Holz, sondern das Wirklichste ist Zuwendung. Das Selbst ist wirklicher, oder in der alten Sprache gesagt, die Seele ist wirklicher als der Leib oder der Körper. Wenn wir alle geneigt sind, sagen, nein, der Körper ist wirklicher und die Seele ist sowas Windiges, nicht? Und wer weiß, was das überhaupt ist oder so, nicht? Ja, dann sie ist das Eigentliche. Platon würde sagen, die Idee, nicht? Die ist das Eigentliche. Also, wie denke ich Schöpfung? Denke ich Schöpfung in erster Linie als das Machen von Dingen oder denke ich Schöpfung als Wort? Und Wort jetzt nicht als Laut, sondern Wort als Zusage. In erster Linie, die natürlich dann auch ein Wort, also auch natürlich dann irgendwie eine Gestalt hat. Aber dass das das Erste wäre. Was setzt sich also als eigentliche Bestimmung an? Die Alten haben gesagt, und Christi Tradition hat das sofort gesetzt, der Kosmos ist eigentlich Spiel. Dass das gegeben ist. Während die Neuzeit sagt Arbeit. Und die Kirchenväter erlauben sich das Reden vom Spiel bis hin zum Kreuzesgeschehen. Ohne da irgendwas abzuschwächen dran. Dass sie das als Grundbestimmung nehmen. Also Spiel, das unableitbar gegeben ist. Unableitbar heißt nicht unverständlich, sondern schlechthin selbstverständlich, aber ohne Zweck. Es ist so, wie es ist. Also Selbstgewähr und Selbstentzug, Entäußerung und Geheimnis, wie wir das bedacht haben. Im sich geben des Gegebenen entzieht sich das Geben. Ich habe die Gabe, aber nie das Geben. Das Eigentliche hat man eben nicht. Das ist der Punkt, der dahin gehört. Dieses Wagnis der Selbstoffenbarung, das ist das, was im Schöpfungsglauben geglaubt wird, dass das hingehört, dass das dort geschieht, als Drama zwischen Gott und seinem Volk. Höhepunkt dann die Sendung des Sohnes, wo ja dann Jesus dieses Gleichnis erzählt, dass dann die Weinbergpächter nicht bereit sind, ihre Pacht abzuführen. Und dann schickt ja der Inhaber des Weinbergs seinen Sohn und den schlagen sie dann tot. Das ist ja, das, so erzählt es Jesus als Gleichnis, nicht? Wie soll die Finsternis eines geängsteten Ressentiments das arglose Selbstangebot des Lichtes annehmen? Das ist ja die Frage, wie soll das gehen? Stell dir vor, Sie sitzen im Dunkeln und da geht ein Licht an und das Licht blendet. Blendet heißt, es macht blind. Sodass man es also gar nicht sehen kann. Man muss eigentlich Ärgernis dran nehmen. Und der Kern des Ärgernisses ist ja der, dass wir erwachsen werdend gelernt haben, uns dem Realitätsprinzip zu unterwerfen. Am Anfang haben wir die Zuwendung eigentlich für selbstverständlich genommen. Und dann haben wir gelernt, nein, man muss was dafür tun. Das ist nicht von selbst, sondern man wird also belohnt, wenn man was tut oder leistet. Nicht? Das hat man dann gelernt und dann ist man erwachsen geworden und kann das halbwegs. Und jetzt wird einem wieder gesagt, nein, nein, das gibt es nur umsonst. Das ist Gnade. Ja, kein Wunder, dass wir sauer werden. Nicht? Haben wir das so mühevoll gelernt, das loszuwerden, unser Kind sein. Nicht? Und dann soll das wieder losgehen. Also, ja, wie soll das gehen? Ich meine, die Glaubensurkunden sind da auch wünschenswert deutlich darüber, dass man das aus eigenem nicht kann. Paulus schreibt das ganz klar, niemand kann also außer dem Heiligen Geist sagen, Jesus Christus ist der Herr. Muss man sich nicht wundern, dass die Leute zwar von Jesus fasziniert sind, aber natürlich sich nicht vorstellen können, dass der Sohn Gottes ist. Dass die fasziniert sind über die Jahrhunderte, ist schon erstaunlich. Auf der ganzen Welt. Nicht? Aber als was? Und dann sagt die Tradition, also die Glaubensurkunden, das geht nur in der Gabe des Geistes. Und der Geist, der erkräftigt uns ja nur nicht zu Hypothesen, sondern zu einer entschiedenen Überzeugung. Deswegen kann ich da Kollegen Kreiner nicht folgen, der sagt, Glauben heißt Erleben mit der Hypothese Gott. Das kann ich einfach nicht verstehen, weil für Hypothesen kann man nicht Märtyrer werden. Das ist sehr verrückt. Wenn man das macht, und da ist vernünftig, wie also der Galilei dann zu sagen, es dreht sich doch, nicht? Das lohnt sich wirklich nicht zu sterben. Also wie komme ich zu dieser Sicht des Unsichtbaren? Das ist eigentlich der Punkt. nicht ohne Hören. Wenn ich es gehört habe, kann ich es dann als Unsichtbares sehen. Und das wäre dann eben ja eigentlich der eigentliche Sinn von Geheimnis, also dieses Wie der Selbsthingabe, das dort gegeben ist. Unzugänglich, Entzug, Unsichtbarkeit, ja, aber gerade weil wir mit dazugehören und da sind. Und das müsste, dem müsste man sich stellen. Und jetzt sagt eben Balthasar, und darauf kommt es mir so an, dass er sagt, hier liegt für ihn der Ort der negativen Philosophie wie Theologie in der Kritik an weltlichen Göttern, da gehört es hin, im Aufblick zum Guten jenseits des Seins. Aber wenn man das radikalisiert, wie im Neuplatonismus und so, dann ist es eben das Gegenteil, was beim biblischen Menschen da ist. Und deswegen nochmal die These, es gibt in der Bibel keine negative Theologie. Ständig ist heute also die Rede davon bei den Zeitgenossen. Balthasar spricht von Flucht, von Überdruss am Suchen, das hier geschieht. Dass man eigentlich dem ausweichen will. Ich meine ja, es liegt dahinter eben dieser Gedanke, dass man sagt, erkennen heißt, ich hole etwas in mich hinein. Und dann ist alles weg. So wie Lewis sein Buch über die Abschaffung des Menschen beschließt, er sagt, wer alles durchschaut, sieht nichts mehr. Wenn ich durch alles durchgucke, ist nichts mehr da. Erst entlarve ich die anderen und dann entlarve ich mich. So haben sie es in der Romantik, nicht? In der schwarzen Romantik nachher, dann schlägt die Ironie auch auf ein Selbst zurück. Zuerst bildet man sich nur ein, wie gescheit man ist gegenüber den anderen, die das nicht merken, aber dann darf man natürlich auch nicht vor sich selber Schluss machen und dann schließt man sich selber genau auch aus in der Weise. Und dann landet es dort, dass man sagt, das ist mit allem nichts. Das ist eigentlich der Schritt. Und das ist der Punkt, wo auch Hegel, der sonst alles so bejaht, da wird er ganz rabiat, wenn er dann an die Brüder Schlegel denkt oder so, sagt er, das ist das Böse eigentlich, diese Zerstörung, die da sichtbar wird. Weil in Wirklichkeit eben eigentlich nichts mehr ist. Dann verzehrt sich alles auf, eben so wie das Feuer, das eben ausgeht, wenn es alles verbrannt hat. Und dann muss ich so etwas einführen wie eben ein Unverzehrbares, dann muss ich das Ganze hinausschieben und dann muss ich mein Leben lang suchen. Das ist der Ausweg, den ja dann Lessing wählt. Er sagt, ich will nicht die Wahrheit haben, sondern ich will sie ein Leben lang suchen. Und der Faust sagt, wenn ich auch nur zu einem Augenblick sage, verweile doch, du bist so schön, dann will ich des Teufels sein. Das muss man sich mal überlegen, was da die Deutschen verkünden, nicht? In ihrem Nationalepos. Dass man, wenn man innehält und einen Augenblick verweilen will, dass man dann des Teufels ist. Man muss also ständig auf Trab sein. Offenbar. Immerfort fortschreiten. Wohin fort? Die Hauptsache fort. Nicht? Also, ja. Nicht? Wobei mir bei Lessing gefällt, wie ich ja immer sage, dass er nicht da was Prometheisches sagt. Er will ja nicht das Feuer erobern, sondern er sagt ganz offen, Gott bietet es mir an. In der rechten Hand die Wahrheit und in der linken das Irren. Und dann schließt er das aus, wo dann Hegel eben sagt, angesichts solcher Demut, das sei ein Hochmut, wo sich eben der Hochmut als Affirmation setzt. Er spricht von Hass und Eitelkeit in dem Zusammenhang. Also gegenüber den Leuten, die sagen, Gott kann man nicht erkennen oder so. Dann zitiert er also den Tacitus, der über die Germanen sagt, dass die Germanen sicher vor den Göttern waren. Das hat ihn so beeindruckt, den Tacitus, weil die Römer immer voller Gottesfurcht an aller und jeder Ecke eine Gottheit witterten und haben dann immer irgendwelche Opfer gebracht und alles, für jede Gestik immer nochmal einen eigenen Gott oder Göttin. Und dann sieht man, die Germanen, die waren da securi adversus Deus, nach der sicher gegenüber den Göttern. Und das zitiert dann Hegel und sagt, so ist das heute mit unseren Leuten, wir sind da sicher gegenüber dem Göttlichen. In Wirklichkeit, sagt er, ist diese angebliche Demut, der Hochmut und der Hass und der Eitelkeit des Endlichen, der das Wahre von sich auszuschließen versucht. So sagt er. Nun gibt es ja die Suche auch in der biblischen Tradition, auch da wird gesucht, nicht? Aber es wird gesucht im Raum des von Gott her eröffneten Bundes. Und dann gibt es da noch eine Vertiefung, nämlich es wird ja hier ein interpersonales, ein innerpersonales Geheimnis, dass man nicht in den anderen hineingucken kann, das ist nochmal wahr. Und so sagt dann eben auch Augustinus, dass wenn man Gott findet, man ihn immer weiter suchen muss. Aber dem liegt zugrunde erstmal das Gefundensein. Das ist also eine andere Form. Da war das Geheimnis nicht als ein Set geheimnisvoller Sätze auffassen, sondern genau aus dieser Offenbarkeit einer Selbstgegenwart. Und dann sagt, schreibt dann Rana und sagt, es, die Unbegreiflichkeit Gottes ist die Seligkeit des Menschen. Ich finde, man kann sich das ganz einfach daran verdeutlichen, dass man eben, wie jemand darauf hingewiesen hat, Geheimnis als eine Heimat versteht. Und dann ist natürlich ist eine Seligkeit, wenn ich die Heimat nicht umgreife. Denn wenn ich sie umgreife, kann sie mich nicht umgreifen. Bei Menschen ist das Äußerste, die können einander umarmen. Man umarmt als umarmt. Da reicht also jeder über jeden hinaus. Und kann jeder von jedem geborgen werden. Das ist so diese eigentümliche Doppelung, die da möglich ist, die nach der Logik nicht aufgeht, aber in der Erfahrung. Und das wäre also hier zu nehmen, dass ja dann wäre genau dieses Daheimsein können tatsächlich Seligkeit. Also es ist kein bloßer Blödsinn, wenn er sagt, die Unbegreiflichkeit Gottes ist die Seligkeit des Menschen. Wenn ich unbegreiflich auffasse als mich umgreifend, dann ist es tatsächlich so. Ganz wörtlich. Für die negative Theologie hat Balthasar auf Henri de Lubac verwiesen, seinen Freund. Der hat ein wunderschönes Bild. Der Lubac, der spricht vom Schwimmer, der mit jedem Zug einer neuen Welle begegnet. Im Schwimmen. Zitat: Unaufhörlich stößt er die sich immer neu bildenden Vorstellungen zur Seite, wobei er wohl weiß, dass sie ihn tragen, dass aber bei ihnen zu verweilen sein Untergang wäre. Ja, nicht? Also es trägt ihn, aber es trägt einen nur, solange wie man auch da schwimmt. Und ich meine nun, man könnte diesem Bild von Lubac noch ein größeres Gewicht geben, indem ich es nicht auf die einzelnen Wellen beziehe, sondern auf das Meer selbst. Die einzelnen Wellen, das so beschreibt das Lubac, nicht? Also jede Welle rollt wieder an und dann muss ich sie durchqueren, dann kommt die nächste Welle oder so, so von Geheimnis zu Geheimnis. Wenn ich jetzt sagen würde, das Geheimnis ist eigentlich das Meer, und dann wird uns gesagt, das darf man darf nicht das Meer in eine Grube schöpfen, aber warum soll man das auch tun? Ich kann doch einfach drin schwimmen. Muss ich denn, bilden wir mal so ein Wort wie Meerfähigkeit, ja? Also die Fähigkeit zum Meer. Muss ich diese Fähigkeit als Fassungskraft denken? Wir tun das im Lateinischen so. Capax Dei. In der Lage, Gott zu fassen, heißt das. Also könnte man sagen, ich bin dann meerfähig, wenn ich das Meer fassen kann. Ja, wie soll ich das denn fassen, das Meer? Muss ich das denn so sagen? Muss ich das Meer also ausschöpfen oder einschöpfen können oder reicht es nicht, dass ich meerfähig bin, wenn ich drin schwimmen kann? Das wird doch reichen. Warum soll ich das denn austrinken wie ein Ochsenfrosch oder so? Mache ich denn, das ist ja Wahnsinn. Was soll denn das? Warum soll man das überhaupt als Vorstellung haben? Das war das, was ich Pieper gefragt habe. Warum sagt er unaustrinkbares Licht? Warum soll ich das überhaupt austrinken wollen? Ich sage ja auch nicht unaustrinkbare Dusche. Nicht? Wozu sowas? Ich stehe drunter und dann fließt es auch in den Mund, aber das meiste fließt um einen rum. Na und? Also warum soll ich sagen, mehrfähig oder gottesfähig heißt, ich kann es in mich reinschlucken? Warum soll ich nicht sagen, ich kann drin schwimmen? Und wenn ich schwimmen kann, kann ich immer ein Holz nehmen. Also, ich meine, müsste das zurücknehmen, sagen, statt also das Wasser auszuschöpfen, drin schwimmen. Und dann kann man sich austauschen über das, was man da erlebt. Warum nicht? Warum muss ich mir vorstellen, ich müsste dem gewachsen sein, dass ich es austrinke? Und so möchte ich auch zur Sprache sagen, nicht? Natürlich kann die Sprache diese Seligkeit des Gefundenseins und die Herrlichkeit des Finders nicht aussagen. Darum haben sie bei Paulus so diese vielen Wortbildungen mit Hyper immer, über. Übergroß, überheilig, überweit oder so. Ständige Wortbildungen mit Hyper. Und darum schließe ich auch das Schweigen. Aber das ist ja dann ein anderes Schweigen. Das ist ja nicht das Schweigen, dass ich da in den Himmel schieße und der Pfeil fällt wieder runter. Sondern wofür ist die Sprache da? Nicht zum Aussagen, sondern zur Ansage. Zur Evokation. Ich verweise ja immer auf diesen Text von einem meiner Lieblingsautoren. Heute kennt man den kaum noch, den Sigismund von Radetzky mit seinen vielen Essays. Der schreibt einmal auf einen Briefwechsel mit der Lasker Schüler, dass sie ihm sagt, sie habe den ganzen Tag versucht, ein Gedicht über Ägypten zu machen und es wurde nicht richtig. Und dann fiel er am Abend einfach ein zu sagen, Ägypten stand in goldenen Mantelfalten. Und da war Ägypten da. Ägypten stand in goldenen Mantelfalten. Und da war Ägypten da. Natürlich muss man Ägypten kennen, um sowas zu verstehen, um zu wissen, was Gold ist und was Mantelfalten sind. Aber dann steht es dann wirklich da. Dafür ist die Sprache da. Und nicht zum Beschreiben. Da muss ich gar nicht bei Gott anfangen oder bei der Geliebten, sondern schon eine Farbe, wie gesagt, kann man ja nicht beschreiben. Und da finde ich eben diesen Satz so wichtig von Wittgenstein, wo er sagt, wir reden vom Verstehen eines Satzes in zwei Bedeutungen. Einmal verstehen wir einen Satz, wenn wir wissen, wie man ihn durch einen anderen ersetzen kann. Wenn ich ihn übersetzen kann, dann habe ich ihn verstanden. Also wenn ich ihn statt Deutsch auf Englisch sagen kann zum Beispiel. Und sagt er, und andererseits habe ich einen Satz verstanden, wenn ich verstanden habe, in welchem Sinn er durch einen anderen Satz nicht ersetzt werden kann. Zum Beispiel kann ich eben über allen Gipfeln des Ruh nicht ersetzen durch Windstille über dem Brocken. Nicht? Sondern das ist eben was anderes. Also ich verstehe einen Satz, wenn ich ihn übersetzen kann. Und ich verstehe einen Satz, wenn ich verstanden habe, dass ich ihn nicht übersetzen kann. Und das Zweite ist die eigentliche Sprachleistung, nicht das Erste. Das Erste ist natürlich auch toll, dass wir Sätze machen können und übersetzen können und in verschiedenen Medien ausdrücken, das ist wahr. Aber die eigentliche Leistung der Sprache ist, wo sie Unübersetzbares macht. Und deswegen sollte man sie nicht schlecht machen. Also dieses Daheimsein, was da in irgendeiner Form gegeben ist. Und von dort her kann man dann sagen, wie Balthasar sagt, es gehört zum Wesen der Wahrheit, dass sie ihr strahlendes Geheimnis durch sich selbst offenbart. Ich behaupte also, dass der Kern der Wahrheit nicht ein unfasslicher Kern ist nach außen, sondern dass es uns umgreift und uns nach innen strahlt. Wir sind drin. Ein Abbild kann man ins Auge fassen. Ein Bild blickt uns an und erfasst uns. Und drum kann man dann auch sagen, wie also Psychologen gesagt haben, dass man zu Hause spricht, nicht so sehr, damit man versteht, sondern weil man sich versteht. Denn wenn man sich nicht versteht, kann man nicht mehr miteinander reden. Das hat der Neutestamentler Fuchs geschrieben in seinem hermeneutischen Problem. Er sagt, zu Hause spricht man nicht, um sich zu verstehen, sondern weil man sich versteht. Und da haben wir auch ein schönes altes Wort in unserer Sprache, inständig. Inständig, das heißt also drinnen, stehend und ganz wach, ganz intensiv sein. Inständig. Und jetzt haben wir schon wieder 3 Uhr. Pause. Wenn Sie so lieb sind, das Fenster aufmachen, kriegen wir wieder eine Pause Sauerstoff rein.